Ab Jänner 2027 wird Österreich für 2 Jahre Mitglied im UNO-Sicherheitsrat sein. Zum 4. Mal in der Geschichte Österreichs und der Vereinten Nationen. Das erste Mal Anfang der 70er Jahre, das letzte Mal 2009 bis 2010. Der Sicherheitsrat, das ist jenes Gremium, das laut UN-Charta die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit trägt. Gleichzeitig ist der Sicherheitsrat aber seit Jahren wegen und durch der Vetomächte immer wieder blockiert. Warum investiert ein kleines Land also überhaupt so viel Energie in einen Sitz in einem scheinbar gelähmten Sicherheitsrat? Was kann Österreich dort tatsächlich erreichen? Und welche Themen sollten wir jetzt setzen? Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen internationalen und neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. Mein Gast zum Thema ist heute Ulrike Lunacek. Sie war lange Jahre politisch aktiv, hat sich als EU-Abgeordnete und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments außenpolitisch stark engagiert und last but not least ist sie auch Kuratoriumsmitglied des VIDC. In den letzten 12 Monaten war sie eine von 4 Sonderemissärinnen der Bundesregierung, das heißt von jeder Parlamentspartei war eine Person vertreten und hat die österreichische Kandidatur weltweit für Österreich auch beworben und für Österreich geworben. Herzlich willkommen Ulrike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ulrike, ich habe es vorhin schon erwähnt, du warst fast 1 Jahr lang als Sonderemissärin unterwegs. Wie muss man sich denn die Aufgabe überhaupt vorstellen?
Also zum einen möchte ich noch zu Beginn, was du eh schon erwähnt hast, auch hinzufügen, dass es eine Entscheidung der Außenministerin Beate Mendl-Reisinger war, sich von den anderen 4 Parlamentsparteien je eine prominente Ex-Politikerin, Politiker quasi zu holen, um da sie zu unterstützen, um es auch so quasi eine ganz österreichische Initiative und Kampagne zu nennen. Das andere ist diese, also Österreich hat schon 2011, als wir das letzte Mal im Sicherheitsrat waren, von 2009 bis 2010, gesagt, wir wollen 2027, 2028 wieder rein. Da gibt es schon Listen, wo man sich eintragen kann, wann man wieder hineinkommt oder hineinkommen will. Und es gibt für diese westliche Gruppe, die heißt immer noch so, es gibt auch eine osteuropäische im Sicherheitsrat, also das hat mich auch ziemlich, war ich schon baff erstaunt, wie das sein kann, dass das so lange nach Ende des Kalten Krieges noch so aussieht. Und da gibt es 2 Sitze für diese nächste Periode. Dann hat Portugal 2013 gesagt, wir wollen auch. Haben alle gedacht, gut, man braucht ja 2/3 Mehrheit in der Generalversammlung, aber das müsste sich ja ausgehen. Und dann kam 2019 Deutschland und hat gesagt, wir wollen auch. Und damit war, als die neue Regierung und auch die neue Außenministerin dann das Amt annahm, klar, jetzt muss man sich entscheiden, macht man weiter oder zieht man sich zurück? Wie manche auch, also was ich hörte, durchaus auch einige in Deutschland meinten, na, Österreich wird jetzt dann eh zurückziehen. Und es gab dann im Außenministerium von ganz vielen Diplomatinnen und Diplomaten und auch die Außenministerin selber, die gesagt haben, nein, das macht man nicht. Österreich hat im Gegensatz zu jetzt Deutschland oder auch zu Portugal einige Dinge, die die anderen nicht haben. Wir sind das einzige Nicht-NATO-Mitglied von den 3. Das ist in Zeiten wie diesen, gerade bei den vielen kleinen Staaten in der UNO, das ist ja die Mehrheit sind kleine, nicht die großen, ist das ein ganz wichtiger Faktor. Auch der Status neutral zu sein, der quasi also eine Nähe zu den Blockfreien hat. Und wir sind der kleinste von den 3. Also, und wir haben einen UNO-Sitz hier. Und ich habe dann auch, als ich gefragt wurde, gefunden, dass was soll ich denn eigentlich tun? Und dann kam die Antwort, naja, dich haben wir vorgesehen für Lateinamerika und Karibik, weil du kannst Spanisch und Englisch sowieso. Und da wäre es gut, wenn du immer wieder mit den zuständigen österreichischen Botschafter, Botschafterinnen zu den großen Konferenzen, die es in dieser Region gibt im nächsten Jahr, hinfährst und mit den österreichischen Vertretung gemeinsam dort die Staats- und Regierungschefinnen, die Außenminister, die Frauenministerinnen, wen immer einfach triffst für so kurze Gespräche und ihnen sozusagen nahelegst, dass sie doch Österreich wählen sollen von den 3 und warum. Und da habe ich dann gefunden, dass ich finde es eine sinnvolle Aufgabe, also nicht nur für mich, aber auch, dass Österreich da wieder gewählt wird. Ich halte es für sinnvoll, dass kleine Staaten auch im UNO-Sicherheitsrat vertreten sind, weil die haben, wenn wir dann eh noch dazu kommen, auch durchaus was zu tun dort, abseits der großen Geopolitik. Ja. Also die fünf, die haben leider das Vetorecht und die Permanenz. Aber die anderen haben schon auch was Sinnvolles, können Sinnvolles tun. Und da war ich dann eben einige Male in diesem letzten Jahr, zum Beispiel in Kolumbien, in Santa Marta beim EU-Lateinamerika-Gipfel. Dann war ich bei 2 Konferenzen der Karibikstaaten, 14 Staaten, alle außer Dominikanische Republik und Kuba aus geschichtlichen Gründen. Und dann zum Beispiel auch bei der Angelobung der neuen kostarikanischen Staatspräsidentin, wo sich ganz viele Staats- und Regierungschefs und Chefinnen auch getroffen haben, und hatte da eben sowohl die Gelegenheit und auch die Chance, einfach mit ganz vielen diese Gespräche zu führen. Und das war sehr spannend und aufregend, auch weil mein Französisch auch nicht so schlecht ist, wurde ich auch gebeten, nach Ruanda zu einem Treffen der Frankophonie zu fahren, um dort im Rahmen der Debatten um 30 Jahre Beijing, UNO-Frauenkonferenz, vor allem die Frauenministerinnen und Minister zu treffen.
Gab es da so Momente, wo du dir gedacht hast, oh je, das ist schwierig, das klingt jetzt nicht so gut, der Response ist enden wollend positiv oder skeptisch?
Es waren eigentlich so gut wie alle durchaus, also gut, das ist man auf diplomatischer Ebene auch meistens sehr freundlich und so, aber es war schon der Eindruck, dass viele es gut finden, wenn Österreich das macht, aber es war klar, dass da auch noch im Hinterkopf bei manchen schon mitspielt, naja, Macht und Geld, die Deutschen sind einer der größten Zahler der UNO, haben auch sonst viel Geld. Ja, es gab Gerüchte, dass da irgendjemand 2 Militärschiffe geschenkt bekommt. Und ich glaube, das hätten wir nicht einmal zum Herschenken, also nicht einmal und auch nicht zum Herschenken. Also dass da dann die Entscheidung, das haben auch viele gesagt, die Entscheidung trifft Staats- oder Regierungschef oder Chefin, also nicht die Ministerin. Aber es klang schon so, dass es gut gehen kann. Ich glaube, die letzten Bemühungen dann in der letzten Woche in New York, da war ich auch dann eine Woche dort noch für alle letzten Gespräche und jeden Tag 2 Empfänge und so weiter. Also durchaus auch anstrengend. Du musst dir dann noch merken, mit wem hast du schon geredet, wer hat was gesagt. Also ich war da nicht alleine, da hatte ich immer gute Diplomaten und Diplomatinnen an meiner Seite, aber trotzdem. Da hatte ich schon den Eindruck, vor allem, dass dann Deutschland und auch der Außenminister Wadefohl aufkam mit einer großen Delegation. Also wir waren auch nicht wenig, aber trotzdem. Und dann auch viele Einzelgespräche führte und wir halt hörten, dass es da schon auch noch geht, um wer kriegt noch wie viel Geld geschenkt oder warum sollten sie doch Deutschland wählen und nicht Österreich. Es ging dann, also die Deutschen haben dann auch gesagt, für sich Werbung zu machen, aber es war schon klar, es geht eher um Deutschland oder Österreich und nicht Deutschland oder Portugal oder Österreich oder Portugal. Ja.
Das hat man, ich weiß nicht eigentlich genau aus welchen Gründen, aber man hat immer gesagt, Portugal ist eigentlich
gesetzt. Ja, weil die haben trotz ihrer durchaus ganz schlimmen Kolonialgeschichte einfach es über die Jahrzehnte geschafft, ein doch positives Image zu haben und auch viel zu tun ständig, vor allem in Afrika, aber auch in anderen Ländern und nicht nur in den portugiesischsprachigen. Und sie gelten halt als die südlichsten in Europa. Und das hilft natürlich beim globalen Süden, auch wenn es nicht immer stimmt, ja, dann doch auch.
Ja. Gibt es da irgendwie Gespräche, die dir in Erinnerung geblieben sind, vor allem auch jetzt mal mit Staaten aus dem globalen Süden?
Ja, einige. Und das war zum Teil auch sehr beeindruckend. Also zum Beispiel eine war die Frauenministerin von Kiribati. Also das war dann bei der UNO-Frauenkonferenz, in New York im Rahmen der Commission on the Status of Women im März, da war ich auch dort, da waren eben viele Frauenministerinnen. Und die ist eine Pazifikinsel. Und da war vor allem beeindruckend auch was sie wissen wollten über den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, was wir da tun. Das war übrigens auch mit Ruanda so. Die waren sehr erstaunt, auch die Frauenministerin, die ja, Ruanda ist ein Beispiel bei aller Kritik, die es sonst gibt an der Regierung, aber an Präsenz von Frauen in allen Ebenen, bis Verfassungsgerichtshof, Präsidentin, im Parlament, überall. Aber die waren interessiert an Fragen wie, was eine Männerberatung macht und wie man mit Männern arbeiten kann. Ja, da habe ich dann auch Kontakte vermittelt. Aber in Kiribati vor allem und auch die Karibikstaaten, da war das Thema Klimawandel. Das war einfach ganz zentral. Und dass Österreich da von Anfang an gesagt hat, wir wollen das Thema Klima und Sicherheit viel stärker im Sicherheitsrat verankern. Das ist immer so ein Nebenthema. Ja, es ist die ganze Militärgeschichte sind viel wichtiger. Aber dass gerade der Klimawandel eine massive Katastrophe ist für ganz viele Staaten dieser Welt, die ganzen kleinen Inselstaaten und auch größere. Ich meine, wer es heute noch nicht glaubt, ich verstehe es nicht, ja, und ich will es auch nicht verstehen. Aber das ist etwas, wo Österreich, ich meine, der Vergleich hat dann hinkt. Aber ich habe dann auch gesagt, wir erleben es halt, indem unsere Gletscher so schnell schmelzen. Und das ist auch Trinkwasserreserve. Das ist noch lang nicht so schlimm, wie es für diese kleinen Staaten ist, wo tatsächlich die Gefahr ist, dass diese Staaten verschwinden. Ja? Was machen die Menschen? Also es ist einfach da massiv was zu tun. Das war zum Beispiel sehr interessant. Ich habe auch Mia Motley, die Barbados-Premierministerin, nicht selbst getroffen, aber ihre Rede gehört. Das war die vor vier oder fünf Jahren diese Bridgetown-Initiative gestartet hat, wo die Frage des Klimas ganz stärker mit Entschuldung verbunden sein muss. Und die war sehr beeindruckend. Also da waren schon auch tolle Frauen dabei, auch ein paar tolle Männer, muss ich auch sagen. Das war einer der Premierminister von St. Kitts and Nevis, ein Arzt, der wirklich, da hast du gemerkt, in seinen Reden, der war zwar jetzt Politiker, aber der hat auch seine Erfahrung als Mediziner eingebracht, wird für die Dinge, die wichtig sind. Ja, also da waren so durchaus sehr interessante Erlebnisse dabei.
Schön. Jetzt fragen sich trotzdem sozusagen viele Leute, was bringt denn das? Warum betreibt Österreich da so einen Aufwand? Das kostet sozusagen ja auch eine Menge Geld, hat gekostet, wahrscheinlich auch kostet es auch noch einmal quasi jetzt in dieser Zeit, wo wir im Sicherheitsrat sind. Gerade in Zeiten von Sparpaketen könnte man das Geld besser verwenden, im Inland verwenden. Wie begegnest du dann solchen Argumenten?
Also da, ich meine, ich komme aus der Entwicklungspolitik und der Außenpolitik und da finde ich einfach die Rolle, die Österreich auch schon in der Vergangenheit hatte, im internationalen Kontext, an dem halten ja viele noch fest, was früher war, sozusagen Kreisky Zeit und andere auch, aber auch was von Seiten der Zivilgesellschaft immer wieder getan wurde. Also ganz viel im Bereich der Frauenkonferenz Beijing ist auch in Österreich, da ist viel vorbereitet worden und viel gemacht worden. Österreich hat einen UNO-Sitz als einer von nur 4 Staaten in der Welt. Ich meine, das sind Dinge, die vielleicht in vielen Teilen der Bevölkerung nicht so verankert sind, aber die Vereinten Nationen und auch der Sicherheitsrat und die Generalversammlung und alle Organisationen der UNO sind das, was diese Welt eigentlich zusammenhält und zusammenhalten soll. Das ist das Einzige, was wir haben. Ja? Und es geschieht sehr viel Gutes und sehr viel Positives. Das ist nicht am großen Radar leider. Das sind die Kriege und die Konflikte und wieder der Angriff in Gaza und im Libanon und im Iran und Sonstiges. Und nicht einmal Haiti kommt so stark vor, was die Karibikstaaten uns immer gesagt haben. Wenn ihr im Sicherheitsrat seid, wenn ihr nicht schaut, dass uns auf uns hört und mit uns redet, was wir zu Haiti machen können, also das ist quasi ein Muss, wenn ihr wollt, dass wir euch wählen. Und das haben wir auch zugesagt. Und hat Österreich auch in Belgien, in Brüssel, gab es eine Veranstaltung extra mit der österreichischen Botschaft dort, mit zu Haiti und solche Dinge. Aber ich sage den Leuten einfach, ja, manche Dinge kosten auch was. Wobei ich muss dazu sagen, wir alle 4 haben das ehrenamtlich gemacht. Unsere Flüge und Aufenthaltskosten wurden gezahlt, aber mehr nicht. Ja. Ja. Aber ja, es kostet ein bisschen was. Aber wenn wir uns sehen, auch als Teil der Europäischen Union, dann ist auch eine Rolle in der UNO eine wichtige. Und wie gesagt, als kleines Land Österreich hat in der Periode 2009, 2010 zum Beispiel eine Resolution durchgebracht zum Schutz von Zivilbevölkerung in Konflikten. Das wird auch jetzt wieder ein Thema sein. Das ändert auch nicht von heute auf morgen alles. Aber es gibt Staaten, die wissen, dass es das gibt und die dann auch zuerst einmal vielleicht doch vor ein eigenes Gericht gebracht werden sollen und dann vor ein internationales. Also da geschehen schon Dinge, oder Friedensmissionen, Women, Peace and Security, also Frauen in Friedensmissionen, da ist schon einiges Gutes passiert, aber da muss noch viel mehr geschehen, dass die Frauen wirklich was zu sagen haben, von Anfang an.
Ja, und es ist auch das einzige Gremium, wo wirklich alle Staaten mit einer Stimme sozusagen, mit einem Sitz einer Stimme, mit einer Gleichberechtigten auch vertreten sind. Das muss man auch sagen. Auch wenn vieles, kommen wir noch dazu, reformierbar auch ist. Jetzt sitzt Österreich ab Jänner 27 wirklich und tatsächlich auch auf diesem runden Tisch. Was sozusagen wird sich da wirklich auch ändern? Man darf es auch nicht überschätzen, quasi auch die Einflussmöglichkeit eines nichtständigen Mitglieds. Wo liegen denn die realen Möglichkeiten aus deiner Sicht? Wo sind die Grenzen auch?
Ja. Also die Grenzen liegen sicher an der großen Geopolitik. Die Tatsache, wie schon erwähnt, dass die 5 Vetomächte da einfach immer wieder, sage ich wirklich, hineinpfuschen und etwas, was sie nicht wollen, auch ablehnen, das ist so. Es gibt übrigens einen Vorschlag, der ermöglichen soll, dass wenn im Sicherheitsrat was blockiert wird, das dann bindet in die Generalversammlung muss zu einer Abstimmung. Das wäre zum Beispiel schon eine Möglichkeit, da ihnen auch Druck zu machen, dass sie doch nicht immer wieder was ablehnen. Aber das ist eine der Reformvorschläge. Ja, also da gibt es einige Themen, die wo was erreichbar ist. Ich habe schon erwähnt, Schutz von Zivilpersonen. Das muss noch mehr gemacht werden. Dann auch die schon erwähnte Frauen-Frieden-Sicherheit-Resolution, die Umsetzung. Gerade wenn neue Friedensmissionen gemacht werden oder wenn welche verlängert werden, dass da wirklich und wirklich jedes Mal drauf geschaut wird, wo sind die Frauen und das auch eingefordert wird. Und da kann man als Sitz im Sicherheitsrat was machen. Man hat dann nämlich ja auch die Stimmen von den ganz vielen, die Österreich dann auch kontaktieren wird und sagen, ihr habt das versprochen, jetzt macht's das, ja. Also da ist man nicht alleine, sondern hat einige der anderen, von den anderen 10, nicht permanenten, aber auch die vielen, die uns auch gewählt haben und gesagt haben, ihr müsst das machen. Was ein wichtiges Thema sein wird, und da hat Österreich auch in der Vergangenheit einiges geleistet, ist in Abrüstungsfragen. Klingt zwar heutzutage fast schon antik oder antiquiert, aber eigentlich wäre das wichtig. Und da sind genau auch die Frage dieser ganzen neuen Technologien, was es da gibt. Nicht nur die Drohnen, auch sowas wie Killerroboter und Ähnliches. Da müssen einfach Grenzen gesetzt werden. Und da ist etwas, wo Österreich einen guten Namen hat, schon aus der Vergangenheit mit den österreichischen Botschaftern, Botschafterinnen, Diplomatinnen. Und wo es wirklich notwendig ist, was zu tun. Also ich kann noch viele Beispiele erwähnen, aber da gibt's vieles, wo wirklich was weitergehen muss und kann.
Das heißt, das wären auch so ein bisschen deine, wenn du sagst, wenn man jetzt sagen würde, 3 Prioritäten, die man definieren muss.
Da würde ich noch Umwelt und also Klima und Sicherheit dazu nehmen. Ja, das finde ich ein ganz zentrales Thema. Ja.
Vielleicht noch kurz zurückkommend auf, du hast schon erwähnt, auf Women, Peace and Security. Du bist ja dein ganzes Leben auch frauenpolitisch aktiv gewesen und immer noch, muss man sagen.
Ich bin stellvertretende Vorsitzende von der Frauensolidarität auch noch.
Und während der Kampagne hast du auch viel quasi über die Agenda der Women, Peace and Security gesprochen, also über die UN-Resolution 1325, die im Jahr 2000 einstimmig im Sicherheitsrat verabschiedet wurde. Ja. Warum ist sozusagen dieses Thema gerade im Sicherheitsrat so wichtig und was kann man da wirklich auch voranbringen?
Naja, also in der Vergangenheit war es einfach so, dass in Friedensprozessen, wenn es dann einmal einen Waffenstillstand gab und dann sie sich an einen Tisch setzten oder an zwei Tische und jemand herumlief zu medieren, dass dort fast nie Frauen dabei waren. Und das ist dann schon vielen aufgefallen über die Jahrzehnte. Ich glaube, ganz gravierend wurde es dann nach den Balkankriegen, nach Srebrenica, nach Kosovo-Krieg und Ruanda auch in den 90ern, also diese wirklich brutalen Kriege, wo dann in den Friedensprozessen auch viele der Frauenorganisationen, auch lokale Frauenorganisationen gesagt haben, wir müssen da mit am Tisch sitzen. Und so kam auch durch den Druck der Zivilgesellschaft diese Resolution dann auch raus, weil ich glaube, alleine hätten sie im Sicherheit, also es waren dann schon wichtige auch Frauenministerinnen und Botschafterinnen dabei, ja, aber und auch einige Männer, die das unterstützt haben. Aber dennoch ist das etwas, wo mittlerweile in jedem Friedensprozess einfach klar ist, die Frauen müssen dabei sein, von Anfang an und nicht nur so quasi als, jetzt sage ich ein böses Wort, Behübschung, ja, sondern diejenigen, die wirklich mit dabei waren. Und Kolumbien war ein Beispiel, wo das tatsächlich gelungen ist, ja, wo auch Kämpferinnen zum Beispiel mit am Tisch saßen.
Was kann man da jetzt tun noch im Sicherheitsrat?
In jeder, die Friedensmissionen, die es noch gibt, alle, da gibt es ja auch immer dann Reviews und müssen die auch zum Teil verlängert werden, einfach zu schauen, wo sind die Frauen präsent, wie viel Einfluss haben sie tatsächlich, was ist gelungen, wo sind noch Lücken und dann darauf zu schauen, dass diese Lücken gefüllt werden. Ja. Sind, wie gesagt, in der Generalversammlung alle 193 Staaten sind in New York vertreten. Das heißt, man kann mit allen reden, mit jedem Regime, mit jeder Diktatur, mit jedem, also ja, sind alle vertreten. Das heißt, dort hat man dann wirklich den Einfluss, im Sicherheitsrat auch durchzusetzen, dass in diesen Missionen, wenn sie verlängert werden, wenn sie neu gemacht werden, die Frauen von Anfang an dabei sind und nicht nur ins hinterste Winkel gestellt werden und nicht nur auf den Fotos dabei sind.
Wir haben ja schon einmal uns intensiver mit feministischer Außenpolitik beschäftigt und im Zuge dessen, weil das passt jetzt gerade so gut, habe ich eben auch gelesen, dass Margot Wallström, die ja damals als Schweden quasi im Sicherheitsrat war und auch Außenministerin war, und im Sicherheitsrat bei Berichten, die gekommen sind, immer gefragt hat, und wo sind die Frauen? Mhm. Und das macht einen Unterschied, einfach auch nachzufragen. Und das war dann, glaube ich, einfach auch, man hat gemerkt, es ist notwendig, sozusagen auch zu erwähnen und zu schauen, quasi, was macht das mit den Frauen? Wie betrifft das Frauen? Wo sind die Frauen sozusagen in diesem Bericht auch?
Also da baue ich auch drauf, dass Österreich das sehr wohl tun wird. Mhm. Ja, wir haben auch sehr viele, auch sehr junge noch Diplomatinnen dort, die sind wirklich beeindruckend. Also auch die Führung auch, aber trotzdem diese vielen jungen, tollen Frauen, die dort sind, haben mich echt beeindruckt.
Der Sicherheitsrat besteht aus 5 ständigen Mitgliedern mit einem Vetorecht und den 10 nicht ständigen Mitgliedern, die eben alle 2 Jahre neu, wo ein Teil alle 2 Jahre neu gewählt wird, also 3 afrikanische Staaten, 2 asiatisch-pazifische, westeuropäische und 1 osteuropäischer Staat und wirkt heute oft bei all diesen Krisen und Kriegen, mit denen wir konfrontiert sind, handlungsunfähig, weil quasi Russland blockiert Resolutionen zur Ukraine, die USA blockieren regelmäßig Resolutionen zu Gaza und China nutzt ebenfalls sein Vetorecht auch immer wieder. Und dieser Sicherheitsrat spiegelt die Machtverhältnisse von 1945 wider. Und wir haben es kurz schon angesprochen, oder du hast es kurz angesprochen, gehört reformiert. Der globale Süden ist definitiv unterrepräsentiert im Sicherheitsrat. Das heißt, sind sich, glaube ich, fast alle einig, dass es eine Reform braucht. Also der UNO generell, aber vor allem auch des Sicherheitsrats als mächtigstes Gremium, muss man sagen. Es gibt verschiedene Reformideen, verschiedene Reformvorschläge. Auch Österreich hat daran mitgearbeitet, an einem Reformvorschlag. Vielleicht kannst du sozusagen die wichtigsten kurz beschreiben und welche davon auch wirklich realistisch sind oder wie realistisch sind sie denn?
Mhm. Ja. Also der eine, den ich schon kurz erwähnt habe, war der, dass eben, wenn der Sicherheitsrat keine Entscheidung fällen kann, dass es dann bindend, weil jetzt ist es auch schon möglich, aber nicht bindend. Auf jeden Fall in die Generalversammlung muss. Das wäre mal, also das denke ich, ist vielleicht am ehesten noch etwas, was relativ rasch umsetzbar ist. Also ich lebe auch von Hoffnung, dass doch bleibe immer noch Optimistin. Das andere ist dieser Vorschlag, wie du schon erwähnt hast, der von Österreich, der ist gemeinsam mit Kuwait über einige Jahre ausgearbeitet worden. Und da scheint mir schon einiges drinnen zu sein, was funktionieren kann. Der Vorschlag ist, die Größe des Sicherheitsrats auch von jetzt 15 auf 25 bis 27 zu erweitern. Die 5 Gruppen, denen, die es jetzt schon gibt, also Westeuropa und andere, da ist USA und Kanada und Australien dabei. Und der Osteuropa, Afrika, Asien-Pazifik und Lateinamerika-Karibik. Die 5 zu erweitern, die kriegen auch jeder mehr Sitze, keine permanenten, auch kein Vetorecht, das kriegt niemand neu. Dieser Vorschlag steht auch drinnen in dem Text, es wäre ideal, die Permanenz und das Vetorecht abzuschaffen, aber es ist ihnen klar, dass das nicht geht. Wer gibt die Macht schon ab, die er irgendwie schon lange hat? Aber es würden, und dann noch eine 6. Gruppe, kleine Staaten, also Small Island States, kleine Inselstaaten und andere kleine, die alle mit einer gewissen Anzahl von Sitzen. Und man kann darüber diskutieren, dass es unterschiedliche Länge der
nichtständigen Sitze.
Ja, der nichtständigen Sitze. Das ist etwas, wo ich finde, das müsste eigentlich machbar sein. Und das wäre durchaus sinnvoll. Weil diese Nichtpräsenz von globalen Süden, das ist absurd, ja. Also, wie geht das? Darf nicht mehr sein, ja, das gehört geändert. Ja.
Es hat sich definitiv überholt, diese Nachkriegsordnung.
Nein, es geht nicht mehr. Ja.
Jetzt Österreich, also Anspruch und Realität so ein bisschen auch als Thema. Jetzt Österreich bezeichnet sich ja gerne als Brückenbauer, verweist auch auf eine große sozusagen außenpolitische Erfolge und Vergangenheit. Aber dieses Brückenbauen, kann das sozusagen in einer Welt zunehmender geopolitischer Konfrontation denn überhaupt funktionieren? Oder wird man dann nicht früher oder später gezwungen, sozusagen auch klar Position zu beziehen?
Also klar Position beziehen ist eines. Ja. Ich denke, das musst du in dieser Welt sehr oft und kannst dich nicht nur diplomatisch durchschlängeln. Aber Brücken zu bauen und die Welt nicht aufzuteilen, nur in Freunde und Feinde und dazwischen gibt's nichts, das finde ich eigentlich sehr antiquiert, ja. Also das, was gerade Trump und andere tun, zu sagen, wenn du nicht mein Freund bist, bist du mein Feind, das geht nicht. Und weil du musst ja auch mit denen reden, wie viele in der Generalversammlung sind Diktaturen, ja. Ich habe auch mit vielen geredet, wo ich gefunden habe, ja, ist nicht so, was die machen mit der Bevölkerung oder so, ist nicht etwas, was ich gut heiße. Dennoch sind sie dort vertreten, ja, und werden irgendwann noch einmal, wird sich das auch ändern. Also Aber insofern, man muss mit denen reden. Und man muss auch so, auch in Konflikten, nach Kriegen, nach Friedens, also in Friedensverträgen, du musst dich mit den Gegnern und den Feinden zusammensetzen. Ohne das gibt's nie Lösungen. Also diese Vorstellung, die Welt ist eingeteilt in die Guten und die Bösen, das ist nur absurd. Ja? Man muss, um Lösungen zu finden, und das zeigt auch die Geschichte, ist es notwendig, dass man auch mit den Feinden oder bisherigen Feinden sich zusammensetzt, ja, mit jemand, wer hilft, weil alleine geht das oft schwer, da braucht man Mediation dabei oder gute Moderation. Aber das ist notwendig. Und da hat Österreich, und da haben die kleineren Staaten, weil sie weniger Eigeninteressen haben und weniger Machtinteressen haben, sind die, finde ich, auch die besseren, also nicht immer und überall, aber doch die besseren Vermittler. Ja, weil ihnen, das war auch für Österreich so, da war klar, wir haben nicht so große geopolitische Interessen. Ja, deswegen haben uns viele dann auch wahrscheinlich auch gewählt, ja, weil sie gefunden haben, die meinen das wahrscheinlich ehrlich. Ja, also ganz genau weiß man es ja nicht vorher, aber die kennen auch die österreichischen, die Vertretung in New York und so schon länger und wissen das, dass man sich auf die auch verlassen kann.
Das ist es. Sozusagen trotzdem, es gibt unzählige Konflikte, aber jetzt um nur zwei zu nennen, wie Gaza oder auch Gaza, Iran mittlerweile auch, aber vor allem Gaza und Ukraine. Was kann Österreich in diesem Bereich, in diesen Konflikten, was erwartest du dir sozusagen von Österreich im Sicherheitsrat da in Bezug
also
darauf?
Zum einen, und das hat mich schon auch gefreut, dass auch die Außenministerin Meindl-Reisinger da in dem Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr, dass sie jetzt Außenministerin ist, sehr wohl auch versucht hat, hier oft eine klarere Linie zu fahren, als das früher manchmal der Fall war, gerade was Gaza und Israel betrifft. Und das hat sie selber auch gesagt, dass sie klare Positionen mag, und das ist auch so. Ja. Da ist es klar, dass man nicht die große Geopolitik hier wirklich gut beeinflussen kann. Was aber geschehen kann, ist genau dieser, der Schutz von Zivilpersonen, humanitäre Hilfe. Wann kann wohin tatsächlich humanitäre Hilfe gelangen? All das ist etwas, das läuft unter dem internationalen Radar. Aber da ist ganz viel notwendig und kann auch geschehen. Ja? Und ich meine, was auch ist, es hat zum Beispiel die UNO und die bisherige UNCTAD-Chefin Rebecca Greenspan, auch eine Kandidatin für die Nachfolge von Guterres als Generalsekretärin der UNO, die hat das Getreideabkommen Ukraine-Russland verhandelt damals, dass die Ukraine wieder Getreide exportieren konnte. Also solche Dinge macht jetzt nicht der Sicherheitsrat, aber das macht die Vereinten Nationen immer wieder. Und im Sicherheitsrat gibt es ja wohl solche Möglichkeiten auch und wird auch drauf geschaut.
Das ist vielleicht noch ein Stichwort, neue Generalsekretärin oder neuer Generalsekretär. Es wäre erstmals sozusagen eine Generalsekretärin. Im Herbst wird neu gewählt. Es gibt sozusagen jetzt schon einige Personen, die genannt werden, auch als Nachfolge von Guterres. Was ist denn deine sozusagen Einschätzung dazu? Wird es erstmals eine Frau an der Spitze der UN geben? Die Lage wäre ja schwierig genug, dass die Frau zum Zug kommen könnte.
Genau, das haben wir ja öfters einmal, dass das passiert, ja. Und es gibt wirklich einige, die da jetzt kandidieren, die wirklich ausgezeichnet sind. Ich habe mir die Hearings angehört, die gab es ja schon, die sind auch auf der Website von der UNO einzusehen und nachzusehen. Hearings bis zu 3 Stunden lang, also Reden gehalten und dann Frage und Antworten. Und ja, in Lateinamerika und in der Karibik wurden wir oft darauf angesprochen, ist Österreich für jemand aus der Region und auch für eine Frau? Und ich habe mir gesagt, ja, also das fände ich durchaus sinnvoll. Und wie gesagt, es gibt da vor allem, es sind die drei, die jetzt am ehesten noch im Gespräch sind, die frühere chilenische Präsidentin Michelle Bachelet, und die war auch von UNO Frauen, wie es früher hieß, also UN Women, die Vorsitzende. Dann ist es die schon erwähnte Rebecca Greenspan, eine Ökonomin aus Costa Rica, die auch Finanzministerin war vor vielen Jahren und jetzt ganz viele Funktionen in der UNO hatte und UNCTAD-Chefin war von UNO, die Handelsabteilung, Handelsorganisation. Und die hat ihre Funktion zurückgelegt für die Kampagne jetzt. Und dann gibt's noch aus Lateinamerika den Rafael Grosse, IAEA in Wien, die Internationale Atomenergieorganisation, der Vorsitzende, der sein Mandat übrigens nicht zurückgelegt hat, was viele, die ihn zwar unterstützen, das jetzt schon auch kritisch sehen. Also ich selbst würde mir, und ich habe sie auch kurz kennengelernt in Costa Rica, Rebecca Greenspan wünschen, die einfach vom Format her und von dem, was sie schon getan hat, von ihrer Kenntnis der UNO, da wirklich für mich die Beste wäre. Aber es werde nicht ich entscheiden. Und es wird sozusagen in der Generalversammlung dann auch wählen müssen. Der Sicherheitsrat macht dann Vorschlag und der wird üblicherweise dann auch angenommen. Also, aber es kann sein, dass noch irgendwelche anderen auftauchen. Ja, es geht bis zum Schluss, kann dann noch irgendein Staat irgendwen nominieren. Also schauen wir mal, was noch passiert.
Vielleicht noch so, weil wir schon ein bisschen zum Ende kommen des Podcasts. Ich meine, hat sich dein, also das VEDC beschäftigt sich ja intensiv eben mit dem globalen Süden und mit Themen des globalen Südens und versucht da ja auch immer diese Perspektive auch einzubringen, die ja hier viel zu wenig auch gesehen wird. Hier sehen wir die Katastrophen quasi, aber nicht quasi auch, was es an Wissen, an Sichtweisen, an Expertisen auch gibt im globalen Süden. Und du bist jetzt viel herumgekommen, vor allem Lateinamerika, aber zum Teil auch Afrika, auch Asien weiß ich jetzt gar nicht, ob im Zuge dessen, aber als sozusagen außenpolitisch Tätige. Hat sich dein Blick auf die UNO sozusagen verändert? Auch vielleicht ein bisschen im Hinblick darauf, welche Allianzen Österreich zukünftig gezielter ausbauen könnte mit Ländern des globalen Südens?
Also da habe ich einfach viel mehr im Detail erfahren, als ich vorher so im Allgemeinen wusste und mir bekannt war. Es sind zwei Dinge, die mir dabei wichtig sind. Eines ist auch, was Allianzen betrifft, ich glaube, und das ist ja mit dem Beginn dieser Afrika-Strategie, die die Regierung jetzt entwickelt hat, wo sehr wohl auch im Vorfeld schon mit afrikanischen Staaten da ein Dialog geführt wurde und nicht erst im Nachhinein. Das halte ich für sehr sinnvoll, da wirklich zu schauen, mehr Allianzen zu führen, zum Beispiel auch, wenn es um Friedensmissionen geht, dass mit der Afrikanischen Union zum Beispiel zusammengearbeitet wird. Die meisten Themen, mehr als 50%, die im Sicherheitsrat behandelt werden, betreffen Afrika. Nicht nur Konflikte, aber sehr wohl auch die Konflikte. Da macht es einfach Sinn, da mehr wirklich zu kooperieren. Das ist das eine. Und das andere, das mir wichtig erscheint, ist über das, was wir ganz am Anfang oder dazwischen von geredet, das Bild der UNO auch in Österreich, dass da oft schon diese, und nicht nur in Österreich, das ist ja, die bringen eh nichts zusammen, die sind gelähmt und so weiter. Und was ich echt toll fände, wenn es gelingen würde, in diesen 2 Jahren, dass auch österreichische Medien, also nicht nur Print, aber auch alle anderen, auch soziale Medien, weiß nicht, vielleicht einmal in der Woche positive Beispiele der Arbeit der UNO präsentieren, der vielen UNO-Organisationen in so vielen Teilen der Welt. Ja. Das finde ich echt wichtig, um da mehr an Wissen darüber auch zu schaffen, was die Leute wissen davon, von der UNO. Ja. Und vielleicht auch mehr Besuche in der UNO-City in Wien zu machen, zu sagen, das gehört auch zu Wien, ja, und zu Österreich. Also da einfach mehr noch diese großartige Organisation, die so viel schon durchlebt hat, auch so viele Krisen schon durchlebt hat, da einfach auch wieder zu stärken. Das wird Österreich dann auch versuchen in dieser Zeit im Sicherheitsrat. Da habe ich wirklich Vertrauen drin. Und ich hoffe, dass es wirklich gelingt, also das Bild der UNO in Österreich wirklich was zu verbessern und dass viele Leute verstehen, dass das eine ganz wichtige Organisation ist, ja, die auch was kostet. Aber das soll so sein und auch was kann, genau.
So, zum Abschluss noch eine Frage habe ich noch. Und zwar, wenn wir uns jetzt Ende 2028, also nach Ende sozusagen der Mitwirkung aus Österreichs im Sicherheitsrat, wieder treffen und dann Bilanz zu ziehen, was müsste denn passiert sein, damit du sagst, quasi die 2 Jahre im Sicherheitsrat, die haben sich einerseits für Österreich, aber natürlich auch für die Welt gelohnt, ja, dass wir da drinnen waren?
Also ganz wichtig fände ich, dass das Thema Klima und Sicherheit ein Faktor ist, wo es nichts mehr drumherum gibt, wo klar ist, dass das eine zentrale Gefährdung auch des Friedens ist auf dieser Welt und der Sicherheit. Das zweite wäre, dass es tatsächlich mehr Regeln gibt für diese neuen Technologien, was da im Waffenbereich entsteht und geschieht. Wer darf was wann verwenden, welche dürfen wo verwendet werden und wo nicht. Dass es da wirklich ein Regelwerk gibt, wo nicht die Rüstungsindustrie das Sagen hat, sondern jene, die finden, dass also ein Nichtkrieg eigentlich immer gescheiter wäre als ein Krieg. Ja. Also diese Friedensperspektive da stärker in den Vordergrund zu stellen. Und dann auf jeden Fall, ja, das schon erwähnte Frauen in Friedensmissionen, dass das einfach, dass dann niemand mehr drum herum kommt, ja, oder nicht, wer sich drum herum schummelt und sagt, na, machen wir schon in Zukunft, sondern dass es jetzt sein muss und nicht erst später.
Danke, Ulrike, das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke auch für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass diese Kandidatur erfolgreich war. Gerade eben auch in Zeiten von geopolitischen Verwerfungen, von Konflikten, bekommt eben Außen- und Sicherheitspolitik eine stärkere Bedeutung. Sie beeinflusst unser aller Leben, auch hier in Österreich, auch wenn wir nicht sozusagen direkt in einem Konflikt involviert sind. Insofern ist es gut, dass wir uns einbringen und an dieser konstruktiven internationalen Zusammenarbeit mitarbeiten.